Episode 214 von Winter Day, Hockey, O'Clock. Annika Fatsokas und Anna Meixner, ÖEHV Starspielerinnen und Weltmeisterinnen der Division 1A.
Winter Day, Hockey, O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Yeah. Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh,
it's gone.
Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Heimat, bist du großer Töchter, heißt es schon so schön in der Bundeshymne. Das ist im Allgemeinen gültig für Österreich, aber im Speziellen für das Frauen-Eishockey. Es ist eine extreme Freude, zwei der besten, wenn nicht sogar die besten Eishockeyspielerinnen des Landes bei Winter Day Hockey O'Clock so früh in der Staffel begrüßen zu dürfen. Es sind natürlich Anna Meixner und natürlich Annika Fatsokas. Erst einmal schön, Anna und Annika, und ich hoffe, dass man das als Zungenbrecher nicht irgendwie ein Problem bereiten wird während der Aufnahme. Sehr schön, dass ihr euch Zeit nehmt, um ein klein wenig über Frauen-Eishockey zu sprechen.
Hallo Martin, danke für die Einladung.
Von mir hallo und danke fürs wieder dabei sein.
Das Ding ist, wir hatten in dieser Konstellation genau schon ein Gespräch. Das war nach der Heimweltmeisterschaft vor mittlerweile 1,5 Jahren. Das war ein großes Eishockey-Fest, aber leider eines, wo das ganz große Ziel dann nicht erreicht worden ist, nämlich der Aufstieg, der lang ersehnte, in die Division 1 beziehungsweise in die A-Gruppe. Das ist jetzt passiert und natürlich muss ich mit der Nationalteamkapitänin beginnen. Anna, im Sport heißt es auch so schön, what a difference a year makes. Ein Jahr später fliegt man nach China und schafft endlich auch dieses Ziel. Wie groß war für dich die Freude, die Genugtuung, endlich dieses große Ziel, das man so lange verfolgt hatte, auch erreicht zu haben?
Ja, extrem groß. Also ich glaube, jeder, der uns im Nationalteam ein bisschen verfolgt, weiß, dass wir seit Jahren und wirklich seit Jahren den Aufstieg noch eifern. Und für mich war es immer schon ein riesengroßes Ziel. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich schon seit Jahren im Nationalteam mit Herz dabei bin, war die Hoffnung, endlich den Aufstieg in die Top-Gruppe zu schaffen. Und natürlich jetzt, wo wir es geschafft haben, war die Freude dann auch schon extrem groß.
Jetzt muss man auch dazu sagen, wir kommen jetzt endlich zu dem Debrief, das wir eigentlich schon direkt nach der Weltmeisterschaft machen wollten. Da hat es aber einfach logistische terminliche Gründe gegeben und das Ende der Hockey O'Clock Staffel, die dazu geführt haben, dass wir das ein klein wenig verschoben haben. Deswegen für all diejenigen, die darauf gewartet haben, waren Reda der Pfanner denn endlich über das wichtigste und eines der dominierendsten Themen im österreichischen Eishockey. Jetzt ist es endlich soweit, Annika. Und weil wir zu Beginn ein klein wenig über auch den Unterschied sinnieren werden, den diese beiden Turniere mit sich gebracht haben. Klar, der augenscheinlichste Unterschied ist der Aufstieg, der dieses Jahr geklappt hat und vergangenes Jahr eben nicht. Aber wenn du diese beiden Truppen miteinander vergleichst, und du warst ja in beiden Aushängeschild und Unterschiedsspielerin, welche Schlüsse hat man nach dem verpassten Aufstieg bei der Heimweltmeisterschaft gezogen, welche richtigen Schlüsse auch, die dann Gold wert waren, als es dann tatsächlich mit dem Aufstieg geklappt hat in China im vergangenen April?
Ich glaube, ein Riesenunterschied, der mir aufgefallen ist, war im Team drinnen, dass wir dieses Mal immer im Moment geblieben sind, wie nicht immer das große Ziel vor Augen gehabt haben. Es muss jetzt der Aufstieg sein, sondern dass wir uns klar mit dem Ziel der Aufstieg, aber mit dem Gedanken, dass wir uns Schritt für Schritt jedem Spiel widmen, jedem Drittel, dass wir uns Teilziele gesetzt haben. Ich glaube, in der Vergangenheit war es oft so, dass wir schon einen Schritt weiter waren, obwohl wie der aktuelle noch gar nicht abgeschlossen war. Und ich glaube, das hat man oft am Spielfeld gesehen, dass man wie kurz vor Schluss noch ein Tor gekriegt haben, weil wir vielleicht schon im nächsten Spiel waren. Und ich glaube, das war für mich so der größte Unterschied.
Ich möchte gleich noch auf dieses im Moment bleiben zurückkommen, aber wenn man sich so ein Gedankenexperiment überlegt, und da möchte ich bei dir bleiben, Annika, die Heimweltmeisterschaft, ich habe es eh schon angesprochen, das war ein großes Eishockey-Fest, aber letztlich hat es nicht das gebracht, was sich natürlich die vielen Fans in Klagenfurt auch erhofft hatten. Und es ist dann im Nachgang natürlich auch klar, ist das eine andere Drucksituation, wenn man vor heimischer Kulisse spielt, wenn die ganzen Familienmitglieder auch im Publikum sind. Hätte die Weltmeisterschaft der Division 1A 2025 noch einmal in Österreich stattgefunden, wäre diese Mannschaft genauso aufgestiegen, wie es jene tat, die in China war?
Das ist jetzt ein sehr schwieriges Experiment, weil ich finde, ja, jede Situation passiert aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Deswegen, ja, ich glaube, um es einfach zu beantworten, ich glaube schon, wir waren so eine tighte Gruppe jetzt in China. Es war wie ein ganz besonderer Team-Spirit. Und ja, ich glaube, wenn es in Klagenfurt so gewesen wäre, aber ich glaube, ich verwende es einfach sehr gerne, wenn was gewesen wäre, weil man es nicht sagen kann, faktisch. Und ja, aber vermuten wir das schon.
Es war viel Nicken bei deiner Nationalteam-Kollegin mit dabei. Anna, du als Kapitänin hast natürlich nicht nur jetzt genickt, sondern auch, als Annika gesagt hat, es war so wichtig, im Moment zu bleiben. Jetzt musst du als Führungsspielerin natürlich wahrscheinlich ein noch viel ausgeprägteres Sensorium haben als ohnehin schon. Gab es so Momente, wo du versucht hast, auch nochmal allen einzubläuen, so. Und wir versuchen ja auch immer so Floskeln ein klein wenig zu deciphern hier bei Win Today. Hockey O'Clock, und wenn man sich einfach, man hört so oft, man muss im Moment bleiben, aber wie stellst du als Führungsspielerin, als Kapitänin sicher oder stelltest sicher, dass das in Shenzhen auch tatsächlich passiert?
Ja, ich glaube, das ist ganz einfach eine Antwort für mich. Ich werde mich nie verstellen und werde immer so bleiben, wie ich bin. Das ist egal, in welchem Team und in welcher Rolle ich bin. Und ich glaube, wie es die Annika schon erwähnt hat, wir sind als Gruppe so extrem zusammengewachsen, wie es davor vielleicht noch nie war. Und was genau der Grund dafür war, dass es genauso gekommen ist, ist eine gute Frage. Und ich glaube, das ist definitiv damit zusammenhängt, dass wir harte Arbeit investiert haben, in genau dieses Feeling zu kreieren in unserem Team. Und das dauert oft Jahre, bis sich da jeder wirklich wohlfühlt. Und ja, wir haben wirklich, so wie die Annika schon gesagt hat, mit ganz vielen Teilzielen gearbeitet, was uns allen geholfen hat, im Moment zu bleiben. Und wir haben ganz viele Routinen in der Kabine durchgespielt, die uns, glaube ich, immer wieder zurück am Boden geholt haben. Und natürlich, wenn dann vielleicht hin und wieder der Gedanke schon nach vorne schweift, dann ist es unsere Aufgabe, den Mund zu öffnen und die Mädels zu sagen, hey, wir bleiben im Hier und Jetzt. Und bei dieser WM war es vor allem, glaube ich, das Allerschönste für mich zu sehen, dass wir Führungsspielerinnen und die Captain's Group ganz viel von der Verantwortung abgegeben haben. Wir haben ganz viele Jungen involviert
oder einbezogen?
Danke. Ja. involviert und haben ganz viele Arbeiten, die normalerweise nur wir in unserem Kopf gehabt haben, abgeben. Und ich glaube, das hat die Gruppe dann im Endeffekt noch enger zusammengeschweift.
Jetzt ist Eishockey natürlich ein ergebnisorientiertes Business, und gerade bei so einem Turnier, wo so schnell hintereinander die Spiele zu absolvieren sind, da im Moment zu bleiben, ist sicher extrem schwierig, ist beeindruckendst vollbracht worden. Du hast aber auch so Zwischenziele angesprochen, die sich die Mannschaft gesteckt hat. Um es vielleicht mal irgendwie mit einem Beispiel zu unterlegen, was ist so ein Zwischenziel? Ist das ein gelungenes Training, eine harte, kurze Einheit? Ist das, dass alle beim Zapfenstreich um 10 Uhr auch tatsächlich im Bett sind? Was sind Zwischenziele abseits von Ergebnissen?
Ja, ich glaube, dass es jedes Team für sich selber entscheiden muss, was wichtige Zwischenziele sind. Für uns war es ganz klar, wir wollen Drittel für Drittel arbeiten und haben uns ganz klare Ziele gestellt. Zum Beispiel 15 Schüsse aufs Tor, 4 Schüsse blocken. Solche Zwischenziele, um sich wirklich nur auf das zu fokussieren. Und Ich glaube, wenn dann einmal so richtig, ich habe schon so oft gesagt, dass so eine WM einfach, entweder man hat den Flow oder man hat den Flow nicht. Und bei dieser WM hat es einfach angefangen mit einem super Spiel, mit einem guten Sieg. Dann gehst du ins zweite Spiel, du gewinnst wieder und dann geht es eigentlich wie auf Wolken dahin. Also wir haben gar nicht so wirklich mit diesen üblichen Problemen einmal ein Spiel verlieren, arbeiten müssen bei dieser WM. Und ich glaube, dann wird die Stimmung einfach von allein leicht und so, ja, so hat das einfach wirklich super funktioniert die ganze Woche.
Jetzt ist Glaube im Eishockey so ein schwieriger Begriff. Natürlich braucht man einen Glaube daran, dass man ein Spiel für sich entscheiden kann, dass man Erfolg haben wird, dass man die Ziele, die man sich setzt, auch erreicht. Und gleichzeitig schwingt das natürlich oder hängt das irgendwie so über einem, ja, natürlich, der Glaube ans Ziel muss da sein, selbst wenn man vielleicht irgendwie nicht die beste Mannschaft ist oder aus welchen Gründen irgendwas nicht so läuft, wie man das haben will. Aber dieser Glaube ans ganz große Ziel, Aufstieg in die Top-Division. Annika, mit welchem Ergebnis ist der noch größer geworden oder hat er sich noch mehr manifestiert? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Natürlich seid ihr mit dem Glauben hingefahren, wir können das erreichen. Aber gab es irgendwie so einen Punkt innerhalb der ersten Spiele, wo du dir persönlich gedacht hast, come on, we got this?
Ich glaube, es hat keinen Moment gegeben, an dem ich das so bewusst geglaubt habe, weil, wie du sagst, mit der Einstellung sind wir in das Turnier gegangen oder es war überhaupt nicht der Fokus. Ich glaube, ja, jedes Team fordert zu so einer WM mit dem Glauben, ja, wir können es schaffen. Aber der Unterschied ist das, wie man sich darauf vorbereitet, wie man eigentlich jeden Tag verbringt, wie man ins Training kommt, wie man in die Camps kommt. Und deswegen, wie die Anna sagt, wir waren, glaube, wie in diesem Flow drin und dann braucht es so Momente gar nicht in dem Sinn.
Es war ganz lustig, wenn ich mich da kurz einbauen darf. Es war extrem lustig, weil das vorletzte Spiel, wo wir gewonnen haben, wo die Annika den Overtime-Winner gemacht hat gegen die Niederlande, das Spiel war aus und wir haben alle nicht gewusst, sind wir jetzt oben oder haben wir es geschafft oder sollen wir uns jetzt gefallen oder noch nicht? Also das ist einfach so zusammenfassend, wie sehr wir in diesem Moment, wir haben das ganze Spiel nicht einmal dran gedacht, wenn wir jetzt in Overtime gewinnen, dann haben wir es geschafft. Das war einfach danach so, wir haben uns alle verwirrt angeschaut und keiner hat so wirklich gewusst, was ist jetzt oder nicht. Also ich glaube, das war ein schönes Zeichen dafür, dass es einfach ein Spiel-für-Spiel-Turnier war für uns.
Ich kann mich sehr gut an dieses Tor erinnern, auch diesen Overtime-Game-Winner gegen die Niederlande. Und das Spiel an sich sagt viel über die Mannschaft aus, weil es ein Come-from-behind-Victory war. Man war, glaube ich, in Rückstand, geht dann in die Overtime und dann tingelt das so vor sich hin und denkt mir so, schauen wir mal, wie lange das dauert. Und auf einmal kommt dieser Schuss, zack, unter die Torlatte, Sieg. Und uns Zuseherinnen und Zusehern war klar, wie geil das jetzt tatsächlich passiert. Und dieser kurze Moment des Innehaltens am Eis, das hat man schon auch gedacht, okay, wissen wirklich alle, was jetzt passiert ist? Wie lang, Annika, hat es gedauert, bis bei dir der Groschen gefallen ist und du gewusst hast, nach dem, was du da vollbracht hast? Und es ist auch schön, Anna, dass du diesen Moment nochmal separat raushebst, weil es gibt ja keinen, also im Eishockey gibt es ja oft diese Championship-Winning-Goals, aber es gibt kein Promotion-Winning-Goal. Das war's aber. Dein Tor war der Türöffner tatsächlich in die Top-Division der Frauen. Wie lang, um auf die Frage zurückzukommen, hat es gedauert zu realisieren, was in diesen Momenten passiert ist und was Historisches geleistet worden ist, Annika?
Ich habe nach dem Spiel mal ein Video gekriegt, wo man sieht, wie ich zum Martin Kogler fahre und ihm eine Frage stelle und er einfach nur mit Ja antwortet. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich es erst gecheckt habe. Okay, also ich bin gefragt, Martin, bedeutet das jetzt, wir sind oben? Und er hat nur gesagt, ja. und davor habe ich keine Ahnung gehabt, dass es jetzt wirklich so ist.
Es ist absolut beeindruckend, dass ihr, vielleicht wolltet ihr es euch auch gar nicht sagen lassen oder war es Absicht vom Staff, dass da nicht gleich irgendwie mit den Ergebnissen Orientierung geschafft wird, wenn das passiert, dann das, sondern lass die Frauen einfach machen und lass sie weiter gewinnen. Und Anna, das ist ein kleiner Einblick in die Textchain, die wir nach dem Spiel hatten, als ich schon versucht hatte, dich euch noch irgendwie zum Interview zusammenzubekommen. Aber er erst gratuliert und gefragt, wie sieht es denn nach dem Turnier aus und dergleichen. Und dann hast du irgendwann, und ich hoffe, diese Einblicke sind okay, dass sie die den Hörerinnen und Hörern auch gibt, dann hast du gemeint, so, jetzt geht's aber um Gold. Wir wollen das Ding gewinnen. Was sagt das über das Mindset von dir und der Mannschaft aus, dass nach dem größten Erfolg, den das österreichische Frauen-Eishockey auf internationaler Ebene jemals hatte, es dann aber trotzdem noch um das Gold geht, das um den Hals hängen sollte?
Ja, ich glaube, das sagt schon sehr, sehr viel über uns aus. Vor allem, ich glaube, was vielleicht ganz vielen Spielerinnen nicht so wirklich klar war, ist, ja, wir haben in dem Moment den Aufstieg geschafft, aber wie oft in deinem Leben, wie oft haben Sportler das Privileg, für eine Goldmedaille zu spielen? Und das ist was, was man sein ganzes Leben lang hat, Erinnerungen, die man sein ganzes Leben lang hat. Also natürlich war die Freude in der Kabine groß, aber es ist auch gleich danach, also wir haben am nächsten Tag, nachdem wir aufgestiegen haben, echt ein hartes Training gehabt. Also es ist da nicht einmal über das geredet worden, eigentlich wirklich bis wir die goldene Medaille umgehängt haben und dann halt Zeit war zum Feiern. Aber ich glaube, das sagt wieder sehr, sehr viel aus über unser Team und ja, dass wir einfach große Ziele haben. Und uns war von Anfang an klar, wenn wir den Aufstieg schaffen, es war jetzt das letzte Jahr, wo zwei Teams aufsteigen und zwei Teams absteigen. Für uns war es klar, dass wenn wir in der Top-Division mitspielen wollen, müssen wir in dieser Division, in der wir aktuell sind, alle Gegner schlagen. Sonst wird's für uns oben extrem hart, oben zu bleiben. Und das haben wir so gemacht. Wir haben jeden Gegner besiegt und können ganz viel Selbstvertrauen mitnehmen in die nächste WM.
Und auf diese WM kommen wir noch zu sprechen. Wenn wir aber beim Debrief der Abgelaufenen sind, wenn man so will, da kann man viele individuelle Top-Leistungen hervorheben. Das Kollektiv, das ganz sicher letztlich entschieden hat, aber die zwei aufeinanderfolgenden Shoutouts zum Beginn eines Turnieres, die 6 Punkte von dir, Annika, wohlgemerkt als Verteidigerin, die 6 Punkte von Theresa Schafzahl, die 8 Punkte von dir, Anna, während dieser 5 Partien und dann, also die Stars, wenn man so will, der Mannschaft, die haben tatsächlich geliefert und dann fällt einem eine junge Frau auf, die zum ersten Mal auf Senioren-Level performt mit Emma Lindner. 16 Jahre alt, 5 Partien, 3 Tore, 1 Assist, 4 Punkte. Von außen betrachtet wirkt es mal so, als ob man sagen könnte, the future in Austrian Women's Hockey is very bright. Dass die Stars liefern, ist klar. Aber wie überraschend oder auch nicht, Anna, war es für dich, dass jemand wie Emma Lindner auf internationaler Bühne so performt?
Ja, für mich geht es wirklich, also ich will auch gar nicht so wirklich eine Spielerin herausheben, weil ich glaube, so wie du sagst, das ganze Kollektiv war einfach unfassbar und jede junge Spielerin hat alles da lassen in seiner Rolle, was gegangen ist. Und ich glaube auf jeden Fall, dass sie The future is bright, so wie du schön sagst, aus dem einen Grund, weil die jungen Mädels einfach mittlerweile realisiert haben, wie wichtig es ist, wie unglaublich wichtig es ist, ins Training zu investieren, in seinen eigenen Körper zu investieren. Ich glaube, dass das vielleicht die letzten paar Jahre etwas war, wo die Jungen nicht so wirklich 100% dahinter waren und irgendwie die letzten, sage ich mal, 1-2 Jahre ein Klick gekommen ist und jeder einfach härter trainiert als je zuvor und jeder will irgendwann einmal professionell spielen, was auch immer, jeder hat Ziele vor Augen und ich glaube, dass das gerade so, es ist eigentlich, ja, die Stars müssen abliefern, so wie du schon sagst, aber ohne den kompletten Kollektiv konnten wir nie im Leben das erreichen, was wir erlebt haben. Ja, das ist unsere Rolle, dass wir vielleicht ein paar Tore schießen und das Team führen, aber im Endeffekt braucht es jede einzelne Spielerin auf ein Top-Level, um so eine WM zu gewinnen. Und da sind wir alle gemeinsam sehr, sehr stolz auf, was wir erreicht haben.
Jetzt steht ihr beide mittendrin in der Vorbereitung. Anna, du bereitest dich auf deine zweite Saison in der PWHL vor mit Ottawa Charge. Annika, du gehst in eine weitere Saison für den EV Zug und das Frauenteam in der PostFinance Women's League. Und Annika, da passiert dieser riesengroße Erfolg und endlich ist das Ziel erreicht. Aber wie lange darf man oder durftest du, konntest du diesen Weltmeistertitel wirklich feiern und wo ist das Visier gerade gestellt worden, um dann schon wieder auf die nächsten Herausforderungen, die warten, sich vorzubereiten?
Ja, also wir haben nach dem letzten Spiel hat bei uns jede Spielerin 3 Wochen Pause, das heißt Zeit zum Erholen. Und ich glaube, jetzt sind es 4 Monate her ungefähr, dass die WM vorbei ist. Und ich glaube, ich habe es nie so richtig realisiert, dass man jetzt wirklich, was so passiert ist bei der WM. Also ich glaube, es kickt erst jetzt so richtig. Aber deswegen, ja, man feiert halt mit dem Team. Und dann liegt es, glaube ich, schon in der Natur von einer Sportlerin, von einem Sportler, dass man gleich wieder oder relativ schnell wieder ans Nächste denkt. Wie geht's weiter? Ich habe auch da in Zug einen Job. Das heißt, man ist sowieso, habe ich jetzt nicht so viel Zeit, in der Vergangenheit zu sein.
Heißt, es geht dann tatsächlich relativ rasch. Klar, Job hilft dann auch oder helfen ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ein Job lenkt dann die Aufmerksamkeiten relativ rasch um. Aber schön, dass genau jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo es kickt, wie du so schön sagst. Wie viel spannender wird die Eishockey-Saison in der Schweiz im Wissen, dass das auch einer der Gegner sein wird beim bevorstehenden Turnier der Top-Division?
Ich würde jetzt sagen, schon spannend, aber nicht spannender als sonst. Aber ja, ich kenne sehr viele Spielerinnen sehr gut, die dann in dem Team dabei sein werden. Und ich glaube, man freut sich, man hört jetzt schon so ein bisschen von Leuten rundherum und im Team, dass wir dann gegeneinander spielen werden und wie das dann wird.
Ihr seid dazu da, um Wissen zu kreieren und vor allem auch Wissenslücken zu füllen. Und Anna, da muss ich dich jetzt auch als Kapitänin natürlich dazu befragen, weil direkt nach dem Turnier hieß es, dass die Weltmeisterschaft der Top-Division 2026 in Nordamerika stattfinden wird. Es wurde, glaube ich, Minneapolis in Minnesota, dem Bundesstaat, gehandelt. Und seit geraumer Zeit heißt es aber auf der Website der IIHF Location TBA, to be announced. Was ist dein Status quo, wo dieses Turnier stattfinden wird? Warum gab es ursprünglich dieses vielleicht unbelegte Gerücht und warum steht da jetzt TBA?
Ja, ich glaube nicht, dass ich so viel mehr weiß wie du in dem Moment. Alles, was ich weiß, ist, dass sie 2026 das Olympia-Jahr ist. Und von dem her glaube ich, dass das der Grund ist, warum der Ort noch nicht festgelegt ist. Es gibt Spekulationen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die so laut sagen darf im Podcast. Wir wissen selber leider absolut noch nicht genau wann und wo. Aber ich glaube, wir sind auf das eingestellt und dementsprechend wann und wie und wo die WM sein wird, werden auch unsere Camps ein bisschen umgestellt oder näher dran geschoben. Das ist nichts, was wir in der Hand haben und nichts, was wir entscheiden können. Deswegen stresst mich persönlich und ich glaube auch keinen anderen das wirklich. Wir werden sehen, wenn es soweit ist, wo es sein wird.
Ist insofern spannend, dass du deine Eishockey-Brötchen in Kanada verdienst. Vielleicht macht es der IIHF dann einfach so, dass je nachdem, wer sich Olympiagold dann umhängen darf, dann auch Bescheid bekommt, wisst ihr was, als amtierende Olympiasiegerinnen bekommt ihr das Turnier dann auch bei euch zugesprochen. Aber wird es nicht doch einen Unterschied machen, Kanada, USA, also gerade wenn man irgendwie die Trumpesken Spinnereien sich so ein klein wenig zu Gemüte führt, was irgendwie Einreisebeschränkungen für jetzt auch Sportlerinnen, Journalistinnen und dergleichen anbelangt. Wie froh bist du da vielleicht auch, dass du bei einer PWHL-Franchise in Kanada bist und nicht wie zum Beispiel Theresa Schafzahl in den USA?
Ja, also ins Politische will ich da eigentlich gar nicht so eingehen. Ich bin einfach sehr, sehr froh, dass ich in Kanada bin, einfach weil es in meinen Augen ein bisschen europäischer angehaucht ist wie Amerika. Und Kanada ist einfach ein unfassbar fanatisches Eishockey-Land. Und das spüren wir natürlich schon in jedem kanadischen Ort, wo wir spielen, sind die Hallen fast ausverkauft. Von dem her, ich habe persönlich noch nie in Amerika gelebt, deswegen kann ich es nicht urteilen, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit Kanada.
Wollte ich da auch nicht aufs politische Glatteis führen, hast du es aber wie eine angehende Diplomatin perfekt geregelt. Was ich tatsächlich mit euch machen möchte, ist ein klein wenig vorausblicken auf das, was sein kann, vielleicht auch auf das, was sein sollte. Denn zum Zeitpunkt der Aufzeichnung kann man mit Fug und Recht über das erfolgreichste Jahr der Nationalteams des Verbandes in der Geschichte sprechen. Aufstieg der Frauen in die Top-Division und Viertelfinalteilnahme bei der Weltmeisterschaft der Männer. Und das ist insofern spannend, als dass es im Verband auch aktuell ein klein wenig Stühlerücken gegeben hat. Es wird einen neuen Generalsekretär geben, der Anfang Oktober dann übernimmt. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass vielleicht nicht immer alles eitel Sonnenschein war. Und da möchte ich zurückgehen auf ein Gespräch, das ich geführt habe während der WM-Vorbereitung der Männer. Und das war mit Bernd Wolf. Das ist einer der eloquentesten, klügsten Eishockeyspieler, den Österreich die letzten Jahre hervorgebracht hat. Der verdient sein Geld in der Schweiz, hat dementsprechend auch andere Ligen, andere Infrastrukturen gesehen. Nicht nur was das Nationalteam anbelangt, sondern auch die Clubinfrastruktur. Und als ich mit dem sprechen durfte, hat er die wahrscheinlich klügste Antwort des ersten Halbjahres bei Winter Day Hockey O'Clock gegeben. Und da würde ich ganz gerne mit euch reinhören, weil da steckt da so viel drinnen, dass man aufs Frauen-Eishockey applizieren kann. Und vor allem möchte ich dann danach mit euch darüber sprechen, was man vom Männersport lernen kann, was da irgendwie gleich ist, was Unterschiede sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt nämlich tatsächlich auch ein etwas längeres Statement. Möchte mit euch bei Bernd Wolf reinhören und dann darüber diskutieren. Du hast einen Tag Zeit, um Österreich nach deinen Vorstellungen im Eishockeysport radikal zu verändern. Was machst du?
Martin, ich müsste leider etwas sagen, das geht sich alles in einem Tag nicht aus. Das müssen wir leider so sagen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die was in Österreich was Positives bewirken wollen, aber sie werden halt durch andere Leute halt leider radikal gestoppt. Ja. Und wo fangen wir an? Erstens mal, ich verstehe auch die Vereine, es ist eine Frage in Österreich mit dem Eishockey immer wegen dem Geld. Ja. Aber wenn du dir Schweden anschaust, das sind ehemalige Profis, NHL-Profis, die was in der U8 bis U12 trainieren, ja, den Kindern das Grundgerüst mitgeben, wo du dann später draufbauen kannst. Und ich glaube, das ist schon in Österreich einmal an vielen Adressen nicht zu finden. Dann natürlich ist Geld die Frage, aber wie viel machen die Vereine, dass sie zum Beispiel ein gutes Marketing haben? Ich glaube, wir haben auch zum Beispiel das Thema in Kloten gehabt, dass der Verein mehr Marketing braucht, dass wir Sponsoren ranholen müssen und. Und ich glaube, sonst wird es extrem schwierig in der Zukunft. Und da, ich glaube, das ist in Österreich allgemein sicherlich ein Problem. Wenn du dir die deutsche Eishockey-Liga anschaust, was die an Marketing haben, an Werbungen und, das ist verrückt. Und das ist genau dasselbe, Entschuldigung, auch mit dem ÖRV. Wir haben letztes Jahr einer der besten WM seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gespielt. Und ich bin kein Experte daran. Es hat nichts damit zu tun, aber es muss doch irgendwie möglich sein, dass man auf Leute zugeht und mehr Sponsoren an Bord holt. Und ich weiß nicht, an was es liegt, keine Ahnung, aber das ist zum Beispiel. Und wenn du dann mehr Kinder mit dem Eishockey, wie soll ich sagen, infiziert, ja, invitierst, dass die das machen wollen, dass die Spaß haben, dann hast du auch mehr Spieler für die Zukunft. Und was aber auch extrem wichtig ist, ich weiß, auch im Nachwuchs will jeder gewinnen. Ja, das ist toll, dass man sagt, zum Beispiel, weiß jetzt nicht, Wien, boah, hat in allen U-Sektoren, sind sie Meister geworden. Aber wie viele Kinder spielen dann nicht in dem besten Team oder spielen dann nicht so viel? Und man weiß nie, ob du mit 8 oder 10 Jahren Profi wirst. Das weißt du nicht, auch nicht mit 12 oder so. Ich war zum Beispiel nie der Talentierteste. Ich werde es auch wahrscheinlich nie sein. Aber ich glaube, ich konnte extrem viel durch meine Arbeitseinstellung erreichen. Und genauso musst du halt den Kindern das weitergeben, was alles halt möglich ist. Ja? Aber du musst sie auch spielen lassen, dass sie die Freude nicht verlieren. Weil wenn ich zum Beispiel mit 12 nie gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch aufgehört. Und das verstehe ich dann auch. Und deswegen ist, glaube ich, im Nachwuchs sollte es zum Beispiel sein, nicht, natürlich im Sport geht es ums Gewinnen, aber in Österreich sollte es jetzt ein bisschen der Gedanke sein, hey, wie könnte ich die Masse beibehalten, dass mir nicht zu viel abspringen. Weil in Österreich ist das, glaube ich, ab zwischen 10 und 14 springen die meisten ab. Und ja, das sind alles. Und natürlich in der Eishockey League würde ich, musst du kleine Schritte machen mit den Ausländern, dass du zum Beispiel nächstes Jahr, nun, jetzt sind es glaube ich 10, oder? Dass du nächstes oder in 2 Jahren 9 hättest und dann 8. Und dann schaust du dir das mal an mit 8. Ja, vielleicht wird das Niveau etwas kleiner, schlechter, aber das hattest du auch in der Schweiz. Das hattest du davor in der Schweiz. Und in der Schweiz, sage ich, ranzen sie auch ein wenig, sagen, hey, boah, mit 6, wenn es jetzt blöd geht, hättest du zum Beispiel im ersten Powerplay gar keinen Schweizer. Oder im 6 gegen 5 gar keinen Schweizer in den Entscheidungsmomenten. Und wenn das dann auf die Dauer geht, gibt es vielleicht Spieler, die dann in der Nationalmannschaft das nicht performen können, weil sie zu 80% das nicht bei Club machen, nicht mehr machen können. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage, wo wir einfach an einen Strang in Österreich ziehen müssen und eine Lösung finden müssen. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass wir von Ausnahmetalenten wie Marco Kaspar und so oder Marco Rossi, David Einbacher leben können davon, sondern wir brauchen mehr Breite.
Wir können nicht davon ausgehen, dass wir von Ausnahmetalenten wie Anna Meixner, Theresa Schafzahl, Annika Fazokas leben können. Wir brauchen mehr Talente. Jetzt haben wir schon über Emma Lindner auch gesprochen und man kann da wirklich direkt ansetzen bei dem, was Bernd Wolf gesagt hat. Vielleicht klammern wir diese Legionärsthematik aus, weil die in der heimischen Liga, in der Austrian Women's Hockey League, noch nicht wirklich so virulent ist. Man ehrlicherweise, glaube ich, froh sein muss, dass an so vielen Eishockey-Standorten auch gutes Frauen-Eishockey gelehrt und betrieben wird. Aber ich glaube, wenn es um Infrastruktur geht, wenn es darum geht, mehr Kinder zum Sport zu bringen, wenn es darum geht, mehr Sponsoring-Einnahmen zu lukrieren, gerade nach diesen Riesenerfolgen, das sind schon Punkte, wo er den Finger in die offene Wunde gelegt hat. Und Anna, da möchte ich vielleicht mit dir beginnen. Wie sehr darf man als Frauennationalteam, muss man als Frauennationalteam jetzt auch die Entscheidungsträgerinnen und Träger beim Verband in die Verantwortung zu nehmen, dieses Momentum zu nutzen?
Ja, ich glaube, wenn nicht jetzt und dann. Respekt, was er da alles gesagt hat. Ich glaube, er hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Ja, ich verstehe auch nicht so wirklich, an was es wirklich scheitert. Ich weiß, wir haben auch schon oft miteinander geredet, Martin. Ich habe schon ganz oft in den Zeitungen immer wieder dasselbe von Marketing, Infrastruktur, Sponsoring, wund geredet, aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass wirklich viel passiert. Und was ich so traurig finde, ist, dass die Mädels wollen. Sie wollen und investieren immer mehr. Und verstehe mich nicht falsch, es passieren auch kleine Kleinigkeiten in die richtige Richtung, dass wir das nicht auslassen, aber in viel zu kleinen Schritten. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass es irgendwie, ich habe irgendwie noch nie so wirklich den richtigen Weg gefunden, um ihnen irgendwie beizubringen, wie wichtig es wäre, weil ja, ich weiß nicht so wirklich, ob sie das wirklich verstehen, wie wichtig es für die Zukunft, vor allem für die Zukunft wäre, weil, so wie er gesagt hat, die Jugend ist einfach das, von dem wir leben und wenn es keine jungen Spielerinnen gibt, wird das in der Zukunft irgendwann nicht mehr so ausschauen, wie es jetzt ausschaut.
Kleiner Exkurs in Richtung Sponsoring. 50% der Bevölkerung in Österreich sind weiblich, aber immer mehr Akademikerinnen als Akademiker, die hervorgebracht werden. Das heißt, wenn die klügsten Leute des Landes dann mehrheitlich Frauen sind und die dann hoffentlich sich auf der Karriereleiter so weit hinaufarbeiten können, dass so unfassbar viel Geld lukriert wird, dass die sich dann denken, weißt du was, lass uns doch den Frauensport unterstützen. Das wäre irgendwie so in der Theorie etwas, das sich gar nicht so blöd anhört. Aber ja, mit Gender Pay Gap und dergleichen sind wir in dem Land wahrscheinlich eh noch ganz weit davon entfernt. Aber es ist schon mal sehr gut, dass nicht nur die vermeintlich klügsten Leute, sondern die tatsächlich klügsten Leute des Landes immer weiblicher werden. Schöne Entwicklung. Und die besten Eishockeyspielerinnen oder die besten Eishockeyspieler, Punkt, auch zum großen Anteil weiblich sind. Und Annika, das bringt mich dann wieder zu dir und dem, was in der Schweiz aktuell passiert. Nämlich, dass die PostFinance, der Hauptsponsor der Women's League, auch gesagt hat, dass Männer Teams Sponsorings versagt bekommen, wenn sie kein Frauenteam stellen. Ich glaube, das ist Kloten und Langnau passiert, die noch immer kein Team in der PostFinance Women's Hockey League stellen. Und Finanzen sind immer schon ein ganz starker Hebel gewesen, wenn es anders nicht geht. Klar, wenn es irgendwelche Einschnitte geht, Herr und Frau Österreicher merkt das als erstes beim Geldbörsel. Kann das, muss das ein Hebel sein, um zu sagen, so, liebe Teams in Österreich, wenn ihr nicht das, das und das macht oder lieber Verband, wenn du nicht das, das und das machst, gibt es einfach weniger Geld?
Ich glaube nicht, dass es zwingend so sein muss. Ich meine, man sieht es zwar in Schweden, wie jedes SHL-Team, weiß nicht, Anna, ist immer noch so, oder? Dass jedes SHL-Team als SDHL, Frauenteam, haben muss. Aber zum Beispiel in der Schweiz, man sieht es, der EVZ ist nicht dazu gezwungen worden, dass sie sowas fürs Frauenhockey aufstellen, wie sie machen. Es soll einfach Personen geben, die haben sich committed dazu, dass sie da voll und ganz dahinter stehen, dass sie das machen wollen. Sie haben auch erkannt, es gibt wie ein Markt, es ist Interesse da, es hat einen Benefit, es ist nicht nur ein soziales Projekt, sondern langfristig gesehen, ja, erwartet man sie davon einen großen Benefit. Und ich glaube nochmal zum Interview vom Bernd, finde es erstens mega cool, wie er so offen und ehrlich das mal anspricht, die Probleme, weil genau sowas braucht es. Und ich finde, es ist sehr gut, das Beispiel, wenn du das beste Produkt der Welt hast und du verkaufst es aber nicht richtig, dann wird es niemand kaufen. Und ich glaube, genau so verhält es eben mit der Werbung, mit dem Marketing, dass du im Eishockey, beim EVZ ist es so, dass ganz viele Spiele der Frauen als Family Games oder Highlight-Spiele rausgepickt werden. Also es wird wirklich so viel gemacht drumherum. Es wird die Zuschauern und Zuschauerinnen was geboten. Und ich glaube, genau sowas braucht es eben, das Commitment von den richtigen Personen.
Und es braucht auch die Strahlkraft. Und da muss ich nochmal kurz ausholen, weil ich vergangenen März das große Vergnügen hatte, beim Final Four der Austrian Women's Hockey League zu Gast zu sein und habe das auch mit einem Winter Day Hockey Clock on Tour versucht zu garnieren. Und natürlich haben wir mit den neuen alten Staatsmeisterinnen, den Sabres, gesprochen. Natürlich war Greg Holz dort, aber das Schöne war, dass wir auch mit den Ice Cats Linz AG klein wenig plaudern durften und dort Funktionäre und Spielerinnen auch Einblicke gegeben haben, wie was es bedeutet, eben ein Eishockey-Team eine Stufe niedriger auch zu unterhalten für Frauen und was die Herausforderungen sind. Und natürlich sind es Finanzen und natürlich sind es Eiszeiten und natürlich sind es Trainingsbedingungen. Natürlich hört sich jetzt scheiße an, ehrlicherweise, aber es ist das, Anna, worüber wir die letzten Jahre immer wieder gesprochen haben und worauf wir dann auch immer wieder zurückkommen. Aber, und jetzt die Wendung ins Positive, alle Frauen dort haben gesagt, natürlich schaue ich die PWHL. Und das ist so ein Leuchtturmprojekt, das ist vor ein paar Jahren gegründet worden ist und noch niemand so hundertprozentig wusste, okay, wohin geht das? Ich glaube, jetzt nach dem dritten Jahr kann man mit Fug und Recht behaupten, das ist mehr als nur gelungen. Es gibt Expansion-Franchises, das Eishockey-Produkt ist fantastisch. Die Finalserie vergangenes Jahr, weiß schon, da magst du wahrscheinlich nicht so gern drüber reden, Anna, war allerbeste Werbung fürs Eishockey-Punkt und nicht nur, in Anführungszeichen, fürs Frauen-Eishockey. Wie sehr bist du dir, ist man sich als PWHL-Athletin dieser Strahlkraft bewusst, den man auf gefühlt alle Eishockeyspielerinnen in Österreich und des Planeten hat?
Ja, schon sehr. Ich denke über das eigentlich schon sehr viel nach, weil zu meiner Zeit, wo ich eben, ja, so wie du die Emma Linden erwähnt hast, 16, 17, 18, für mich hat es eigentlich gar kein Ziel gegeben. Ja, für mich war immer klar, ich liebe das Eishockey und ich mache das mit meinem ganzen Herzen, aber zu der Zeit war es mir gar nicht so klar, kann ich damit irgendwann einmal mein Leben finanzieren, habe ich irgendwelche großen Ziele, danach habe ich eigentlich nicht gehabt. Mein allergrößtes Ziel war, das Nationalteam zu schaffen und dort viel länger zu spielen. Und das war wirklich erst, wo ich 25, 26, wo das dann angefangen hat mit der schwedischen Liga, dass die ihr ein bisschen was verdient haben. Und das hat sich dann wahnsinnig gesteigert in den letzten Jahren. Und jetzt, wo das gekommen ist, ich glaube, jedes junge Mädel hat ein Ziel vor Augen. Jedes junge Mädel hat das Privileg, eine Damen-Eishockeyspielerin als Vorbild zu sehen. Und ich glaube, dass das extrem, extrem wichtig ist.
Jetzt bist du zwar nicht in der PWHL, Annika, sondern in der Schweizer Liga, trotzdem wahrscheinlich eine der Top 3 Ligen mit der schwedischen Frauen-Eishockey-Liga auf diesem Planeten. Und vor allem eine, die sich stetig weiterentwickelt. Und jetzt ist es Anna in Ottawa und vielen anderen Arenen natürlich gewohnt. Ist es gewohnt, vor tausenden Menschen einzulaufen. Und der Weg dorthin führt auch immer öfter in der Schweiz dazu, dass tausende Menschen in der Arena sich Frauen-Eishockey zu Gemüte führen. Und ich glaube, vergangenes Jahr gab es im dritten Halbfinale gegen den HCD 4.136 Menschen, die sich in Zug Frauen-Eishockey zu Gemüte geführt haben. Wie ist es, als Spielerin vor so einer Kulisse einzulaufen und dann vielleicht im Nachgang gesagt zu bekommen, so viele gab es noch nie bei einem Spiel in der Schweiz?
Ja, es war unfassbar schön. Also das ist sicher ein Spiel, das mir sehr, sehr, sehr lang in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, jede Spielerin hat sicher die Motivation in sich, intrinsisch. Aber ich glaube, wenn man von außen nochmal sieht, wie viele junge Mädels da inspiriert werden, wie viele begeistert uns wie zurufen, also das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Aber die Stimmung in der Halle, wie wirklich jeder und jede voll dabei ist, das ist unfassbar schön.
Nachdem ihr beide vor den jeweiligen Spielzeiten steht, es gibt in der Schweiz spannende Entwicklungen. Wir werden auch gleich noch über die PWHL sprechen, aber ich möchte noch kurz bei dir bleiben, Annika. Es ist das Reglement in der Schweiz ein klein wenig angepasst worden, was das Körperspiel anbelangt, weil es teilweise unterschiedlich interpretiert worden ist beim Männersport, beim Frauensport. Wie überfällig ist diese Änderung oder wie willkommen ist auch für dich als Verteidigerin die Änderung, dass du jetzt ordentlicher hinlangen kannst, als du das vielleicht vorher oder wo du vorher zurückstecken musstest? Ist es eine Veränderung? Groß, klein? Wie ist das für dich?
Die Veränderung wird, glaube ich, oft größer gesehen, als sie eigentlich ist. Es ist schon viel mit Körper gespielt worden in den letzten Jahren, aber teilweise sehr unkontrolliert. Also es war schwer, wie eine Linie zu finden, was ist erlaubt, was nicht. Die Schweiz spielt ja schon lange in der Top Division und dort ist ja das Spiel sehr intensiv, da wird sehr viel durchgelassen und deswegen war es oft schwierig, da sehr viele Spielerinnen in der Liga spielen, dann den Step in der Top Division machen, auf einmal mit Körper zu spielen. Und ich glaube, es ist schon sehr wichtig für eben gerade aus dem Grund.
Jetzt hat vergangenes Jahr der SCB die Dominanz der Zürich Lions Ladies, wie sie, glaube ich, offiziell heißen, gebrochen. Die waren dreimal in Serie Meisterinnen. Jetzt der Titel der Kübel nach Bern gewandert. Das Ganze natürlich zu Ungunsten des EVZ. Man war im Finale, man war nah dran. Wie will man schaffen, vielleicht auch dort diesen nächsten Schritt zu tätigen?
Ich glaube, letztes Jahr im Cup-Finale, im Swiss Cup, haben wir nur gegen Bern verloren im Finale. Und also vorletztes Jahr, im ersten Jahr, und letztes Jahr haben wir es dann gewonnen. Und ich glaube, das war die Erfahrung einfach, die wir noch nicht gehabt haben als Team. Wir sind noch ein sehr junges Team, uns gibt es jetzt das dritte Jahr. Und einfach aus die Sachen lernen, die letztes Jahr noch falsch gelaufen sind oder noch nicht so ganz richtig. Und es wird uns sicher dabei helfen, dass wir die Erfahrung machen haben dürfen jetzt, die Saison.
Selbe Frage, leider mit demselben Ergebnis, aber das Ganze bei einer unfassbaren Serie. Also für alle, die Water Cup oder PWHA Finals um den Water Cup nicht mitbekommen haben im vergangenen Mai. Alle Spiele, und ich meine, das ist der feuchte Traum eines jeden Menschen, der sich mit Playoff-Hockey beschäftigt, alle Spiele mit 2-1 ausgegangen. Alle Spiele in Overtime gegangen. Das heißt, lass zwei Pucks anders springen und Ottawa ist Champion und nicht Minnesota. Du, Anna, für Ottawa Charge mittendrin. Jetzt das Ergebnis außen vor, ja, Minnesota hat sich den Water Cup geholt. Wie unfassbar war es, Teil dieser Serie zu sein? Auch weil bei diesen ganzen Overtime-Spielen eines in Triple Overtime mit dabei war.
Ja, ehrlich gesagt, in dem Moment, wo ich drinnen war, waren wir so in einem Flow. Die Saison war schon unglaublich lang. Wir haben ja so spät angefangen und so lang habe ich eigentlich in meiner Karriere noch nie Eishockey gespielt. Das habe ich draußen schon 25 Grad gehabt. Unsere Saison hat bis Ende Mai gedauert. Man ist einfach in so diesem Flow drin und man spielt Spiel für Spiel. Man ist irgendwie so in einer Bubble drin, dass man das gar nicht mehr so wirklich mitkriegt. Und dann nach der Saison bin ich heimgeflogen, habe das einmal angefangen zu realisieren, wie unfassbar das eigentlich war. In dem Finale von diesem Cup zu sein, tausende von Menschen, die vor dem Fernseher sitzen, in der Halle sitzen, das rundherum war so irrsinnig crazy, überall waren die Leute, also wirklich von einem anderen Universum, was ich so in meinem Leben überhaupt noch nie irgendwie annähernd erlebt habe. Die Spiele waren intensiv und ich glaube, sehr sehenswert, vor allem, weil es immer knapp war und immer spannend war. War schon sehr, sehr cool.
Bist du vielleicht, Annika, diese Finalserie mitverfolgt? Bist du in der Nacht aufgeblieben, hast du am nächsten Tag die Boxscores gecheckt und dann gedacht, okay, was war's, jetzt ist dreimal in Overtime gegangen, jetzt haben wir den Decider, Spiel 4, schauen wir an. Hast du alles am Fernseher live verfolgt? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist jetzt eine sehr gemeine Frage.
Lüge, Annika.
Ich sehe natürlich jedes Spiel.
Okay, doch, hast gerade das geführt, sorry.
wenn es möglich war, dann habe ich schon die Spiele verfolgt live. Leider ist es bei mir oft so, wenn es dann schon so spät ist, da kann es dann noch so spannend sein, ich schlafe leider einfach ein. Das hat jetzt aber nichts mit dem Spiel zu tun, das langweilig war, es passiert leider einfach. Ich habe am Morgen dann schon nachgeschaut, wie es gelaufen ist, Highlight-Videos geschaut.
Zu deiner Verteidigung, ich bin da nicht Erfolgsfan oder so, aber ihr habt dann auch nur zu Spiel 4 eingeschalten und live zugesehen und Spiel 1, 2 und 3 hauptsächlich mit Greg Holtz darüber diskutiert und vor allem nach einem Triple-Overtime-Spiel in, ich glaube es war Spiel 3, war die Text-Chain relativ lang. Nachdem du jetzt aber nicht nur Job, sondern auch Eishockey-Karriere in der Schweiz, Annika, perfekt, hoffentlich für dich verbunden hast und jetzt auch schon das dritte Jahr bei diesem Projekt EVZ mit dabei bist. Du warst ein Jahr in Schweden, du warst nach der Pandemie in Österreich hast, hattest aber auch schon Berührungspunkte mit dem nordamerikanischen Eishockey und dort mit der St. Cloud State auch an einer Ausbildungsinstitution, die auch für Österreich nicht unwichtig ist. Der vierfache österreichische Meister Gerd Prasker hat dort studiert. Ich glaube, Andreas Nödel war an der St. Cloud State und du auch. Aber nur ein Jahr, nämlich auch in jenem, wo eine gewisse globale Pandemie dann auch ausgebrochen ist. War das der Grund, warum es nur ein Jahr St. Cloud State war? Und könnte man auch dich irgendwann vielleicht wieder in Nordamerika sehen, dort dann aber als Profi und nicht nur als College-Studentin?
Ich glaube, Covid war nicht der Grund. Es hat vielleicht mit reingespielt, aber ich habe einmal in dem Jahr gemerkt, dass ich noch nicht ready bin dafür, so weit weg zu sein von zu Hause. Und ja, es ist noch dazu gekommen, dass für mich an der Uni nichts Attraktives gegeben hat, das ich gern studieren wollte. Ja, und insgesamt war ich, glaube ich, einfach so ein bisschen Hosenscheißer vor so neuen Dingen, so ungewohnt. Und der Lebensziel dort in Amerika ist vielleicht auch nicht so 100% meins gewesen. Deswegen, ja, ich fühle mich so wohl da in der Schweiz, ich bin so happy. Ich weiß nicht, ich kann mich so gut identifizieren mit den Werten vom EVZ und deswegen mache ich mir da gar nicht so viele Gedanken, wo ich noch hin könnte. Ich persönlich sehe mich jetzt nicht in der PWHL, einfach aus dem Grund, dass für mich da so gut passt in der Schweiz.
Extrem cool zu hören, dass aus deinem Mund, dass Veränderung auch was sehr Positives mitbringen kann und dass es eben nicht immer überall passen muss. Veränderung, gutes Stichwort, auch in der PWHL, Anna. Zwei Teams, die dazugekommen sind, zwei Expansion-Franchises mit Vancouver und mit Seattle. Das bedeutet nicht nur längere Reisedistanzen, deutlich längere Reisedistanzen, sondern auch, dass sich der Spielerinnenmarkt neu sortieren muss, wenn zwei neue Teams auf einmal nach Premium Talent dann im Pool fischen. Inwieweit merkt man da schon, dass sich was verändert hat mit zwei neuen Teams?
Ja, ich glaube, dass der Markt in Nordamerika und einfach so groß ist, dass ganz viele richtig gute Spielerinnen gar nicht den Platz haben in der Liga, obwohl sie ihn verdient hätten. Ich glaube, dass das kein Geheimnis ist, dass die Liga drüben in den nächsten 2 Jahren auf 12 Teams stocken will. Ich glaube, dass dafür genug gutes Talent gibt. Natürlich wird das Niveau vielleicht ein bisschen schwanken, weil einfach wahrscheinlich mehr jüngere Spieler kommen wollen und werden. Aber ich glaube, dass das zukunftsgesehen sehr, sehr gut ist, weil, ja, so wie der Bernd gesagt hat, in der Schweiz zum Beispiel haben sie auch angefangen, weniger Ausländer und dann mehr Schweizer und so ist es halt da, dann werden sie halt für 2-3 Jahre mal ein bisschen jüngere Spielerinnen ausbilden und die, was dann das Zepter übernehmen, aber ich glaube auf lange Sicht gibt es genug gute Spielerinnen, die nachkommen, um den Markt größer zu machen.
Dasselbe hoffen wir inständig auch auf Österreich umgelegt dann, dass viele junge Spielerinnen nachkommen, auch eure Wege beschreiten und schnell im Ausland versuchen, sich ja noch bessere Ausbildung zu holen. Wenn wir aber auf das Nationalteamjahr jetzt vorausblicken, Annika, und was da alles erwartet, mit dem großen Highlight natürlich erstmalige Teilnahme bei der A-Weltmeisterschaft. Inwieweit ist das Nationalteamjahr schon abgesteckt mit den Camps und den Vorbereitungseinheiten und dergleichen? Gibt es eine grobe Roadmap in Richtung World Championship, wo wir selbstverständlich noch nicht einmal wissen, wo genau sie stattfinden wird?
Ja, es gibt schon einen Plan. Es sind noch einige Daten noch unsicher. Ich würde sonst die Frage gerne an die Maixi weitergeben. Die ist oft besser mit so Terminen, dass sie das im Kopf hat, wann was ist und wo.
Da hat die Annika schon recht. Ich glaube, es sind noch einige Termine ziemlich unsicher, einfach, oder einige ist übertrieben, aber es kommt ganz davon, wann und wo die WM sein wird. Wenn die WM jetzt, keine Ahnung, Hausnummer im Mai sein wird natürlich das Camp, was im Februar geplant ist, in März verschoben werden. Also es steht jetzt noch nicht so der hundertprozentige Plan. Es gibt einen Grundplan und der schaut recht gut aus. Wir haben einige Spiele gegen A-Nationen, spielen, glaube ich, im Februar, Jänner, Februar in einem Vier-Nationen-Turnier mit, wenn ich nicht falsch liege. Also, es ist sehr, sehr intensiv und sehr viel und ich glaube, dass es sehr wichtig ist und für uns eine coole Saisonvorbereitung wird.
Jetzt habe ich eine gemeine Frage am Ende an beide von euch. Jetzt muss die gute Annika vorangehen, weil sie als erstes gestellt bekommt. Mit euren Clubs, mit dem Nationalteam stehen euch tolle Dinge bevor. Aber Annika, was muss passieren, dass du am Ende der Saison 25/26 sagen wirst, das war ein gutes Eishockey-Jahr?
Gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das zwingen haben muss, damit ich sage, es war jetzt ein gutes Eishockey-Jahr, aber das wäre das Ziel, sicher der Klassenerhalt mit dem Nationalteam in der Top-Division und im Club. Ja, haben wir das klare Ziel, einen Meistertitel und den Cup-Sieg. Ja, dann würde ich sagen, wäre es schon sehr, sehr, sehr gut gelaufen.
Dich kann man verfolgen beim EVZ. Also wer sich mal ein paar Eishockeyspiele in der Schweiz ansehen möchte, das passiert in einem unheimlich dicht gedrängten Terminkalender. Vielleicht gehen sich die Frauen des EVZ neben dem großen EVZ oder anderen Eishockeyspielen auch mal aus. Man kann dich im Nationalteam bewundern. Genau dasselbe gilt für Anna, Nationalteam-Kapitänin, aber eben auch Ottawa Charge-Member. Anna, was muss passieren, dass du sagst, am Ende der Saison, es war ein gutes Jahr?
Ja, so wie die Annika gesagt hat, ich glaube, dass das manchmal nicht wirklich was mit Zielsetzung zu tun hat, sondern der erfolgreiche Saison für mich bedeutet oft verletzungsfrei bleiben, Spaß haben. Wenn wir über die Ziele reden, ist es für mich auch ganz klar, den Klassenerhalt fürs Nationalteam. Und mit Ottawa in der BWHL ist es für mich, sind es für mich ganz einfache Ziele, mich in der Liga zu etablieren, eine bessere Saison zu spielen, wie letztes Jahr, einfach zu wachsen jeden Tag und einen Impact zu haben.
Ein großes Vergnügen, mit euch über Eishockey plaudern zu dürfen. Alle verfügbaren Daumen, ja, zwei an der Zahl, sind gedrückt, dass diese Ziele auch tatsächlich in eine Realisierung überführt werden. Danke, Annika, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über Eishockey zu plaudern.
Danke dir, Martin.
Und auch danke dir, Anna. Immer wieder toll, von so tollen Eishockey-Spielerinnen wie dir und Annika hören zu dürfen. Danke sehr.
Danke dir, Martin.
Win today, Hockey. Over.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit Lippen drin statt nur der Ball.
Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leistung, ein Double Leistung. Und es geht.